Ich dachte, ich fände ein vernünftiges Bild. Ich habe zu Hause im Flur, habe ich als Hängen, das habe ich abfotografiert, damit Sie nochmal das Original sehen von Welcome to the Future. Unten am Eingang auf Glas können Sie es unten nochmal sehen. Da sehen Sie es jetzt auch. Welcome to the Future. Ich meine, das war auch 2000 eine Provokation. Ich meine, und 2024, aber damals gab es noch keine jungen Leute, vor 24 Jahren, die sich vor Verzweiflung am Leben auf der Straße festklebten, weil sie sagten, es wird ja so heiß für uns, wir haben keine Zukunft. Und damals gab es auch nicht jede Menge Kriege in Reichweite, 2000. Es war keine große optimistische Stimmung im Jahr 2000, es war auch viel Angst, Jahrtausendwende, was gab es da? Haben die alle spekuliert, was da passieren könnte bei der Jahresumstellung? Ich bin alt genug, um das alles noch im Bewusstsein zu haben. Und heute, Welcome to the Future. Weiß irgendjemand, wie es in der Ukraine zu Ende gehen soll? Weiß irgendjemand, wie das in Israel und Gaza zu Ende gehen soll? Hat irgendjemand von Ihnen in letzter Zeit überhaupt sich informiert, dass ein blutiger, mörderischer Kampf tobt im Sudan? Wo Tausende hingeschlachtet werden, sozusagen unter Ausschluss der europäischen Öffentlichkeit. Welcome to the future. Verstehen Sie, dann sagen die Leute, ja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn sie sagen, und wieso stirbt sie zuletzt? Aber sie stirbt, ja? Und wieso hat man sie noch? Ja, guck mal, der Frühling kommt. Dann sage ich, und? Dann kommt der Herbst und der Winter. Und auch im Frühling sterben die Leute an Krebs in dem Krankenhaus. Und Kinder werden missbraucht. Und Kriege gehen weiter. Es wird gemordet, es wird gefoltert. Und dagegen willst du mit Frühlingsblumen anstinken? Welcome to the future. Ist das nicht ein Slogan, mit dem man die Leute verrückt macht? Ja, das waren die Christen dann heute. Das muss man im übertragenen Sinne verstehen. Natürlich, Auferstehung, ob das Grab leer war, sagen ja selbst viele meiner Kollegen, ob das Grab leer war, das kann man so oder so sehen. Aber bei uns in Kassel wurde jetzt die Passion aufgeführt letzten Mittwoch und da stand in der Zeitung, war ein Theologieprofessor, denn der Satz, ja, das, was war nach der Kreuzigung? Petrus war offensichtlich der Erste, der dann irgendwie glaubte, Jesus lebt noch irgendwie. Ja, wo? Ja, in unseren Gedanken, in unserem Glauben. Das ist doch alles fake. Das ist doch alles fake. Alles auf Frühling und auf Gedanken und unseren Glauben zu machen, man muss es im übertragenen Sinne sehen. Mich hat ein bisschen getröstet in dieser Verzweiflung, in der man sieht, entweder steht doch dazu, dass es keine Hoffnung gibt, oder belügt doch die Leute nicht mit irgendwelcher Poesie, die auch nur betrunken macht, wenn da keine Wirklichkeit drin ist. Da müssen wir eben fertig werden mit der Wirklichkeit, wie sie ist. Das ist nicht neu. In der Bibel lesen wir, das möchte ich Ihnen heute vorlesen einfach. Der Apostel Paulus, der hatte eine Zeit in seinem Leben, in der er absolut entschlossen war, dieser Jesus Fake, der ist nicht nur Betrug, sondern der ist auch gefährlich, den muss man möglichst schnell auslöschen. Und als junger Intellektueller war er sich nicht so schade, auch sich die Hände schmutzig und blutig zu machen, um diese Sekte, die er für wirklich ideologisch gefährlich hielt, auszulöschen. Und Sie kennen die Berichte, auf einer Verfolgungstour vor Damaskus begegnet er dem auferstandenen Jesus, heller als 1000 Sonnen, mitten am Tag, der stürzt vom hohen Ross, in jedem Sinne wörtlich und übertragen, und ist blind und er hört die Stimme von Jesus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann ist er 3 Tage blind in irgendeinem Hinterzimmer in Damaskus. Und er weiß nur eins, alles, was ich bisher gedacht und gesagt habe, ist falsch. Aber er weiß nichts sonst. Bis ein zittriger, ängstlicher Jesus-Nachfolger von Jesus selbst zu ihm geschickt wird und sagt, leg ihm die Hände auf, bete für ihn und spreche ihm zu, der sind deine Sünden vergeben. Dann gehen ihm die Augen wieder auf und er begreift, der gekreuzigte Jesus ist auferstanden, erlebt. Er ist der Herr und Richter der Welt. Ihm verdanke ich mein Leben. Er vergibt mir, Heuchler, religiösem Fanatiker und Mörder, alle meine Sünden, auch meine Lebenslüge. Ihm alleine will ich dienen. Und dann schickt Jesus ihn, er kommt nach Europa und gründet Gemeinden. Und dann erlebt er, wie in Korinth, einer Hafenstadt, eine Gemeinde wächst. Und wie in dieser Gemeinde plötzlich Leute sind, die sagen, Auferstehung. Na ja, so echt, dass wir aus den Gräbern auferstehen, alle? Und wie? Und Jesus soll wirklich, das Grab war leer und die Leiche war weg und er ist dann so? Und ihr glaubt diese Märchen, die da stehen, dass er Fische gegessen hat mit seinen Freunden? Und dass man ihn hat sehen können und anfassen können und er geredet hat. Ihr glaubt das? Ja, sagt Paulus, davon hängt alles ab. Und ihr solltet wissen, wenn das nicht wahr ist, dann sind wir arme Schweine. Ich lese 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 20. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. Leer steht da im Griechischen. So ist auch euer Glaube vergeblich, leer, steht im Griechischen. Wir würden auch als falsche Zeugen, als Lügenzeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, also gestorben sind im Vertrauen, im Glauben an Jesus, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Also hören Sie das. Er sagt nicht, also wenn das alles nicht stimmt und wenn man das alles nur im übertragenen Sinne verstehen muss, naja gut, wenn es uns doch heute Kraft gibt und tröstet, dann ist doch gut, oder? Nein, sagt Paulus. Betrogen ist betrogen. Und wer religiös betrogen wird, ist am schlimmsten betrogen. Dann sind wir wenn das nicht die Wahrheit ist, wenn das nicht die Tatsache ist, die geschehen ist, und wir verlassen uns darauf, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Man kann erschrecken, dass in der Bibel selber ein so schroffer Ton steht, wo wir doch gewöhnt sind, dass im religiösen Milieu alles ein bisschen milde, verschwommen sieht. Ach, da darfst du nicht, ob das Grab leer war oder nicht. Da muss man im Gespräch bleiben, ist alles vielleicht nicht so. Ne? Kann man auch anders sehen, Frühling blüht und so. Ja. Mit diesem Ton kommen sie beim Apostel Paulus nicht an. Und er wusste warum. Er war vom Hasser und Feind des Gekreuzigten und Auferstandenen, bekehrt worden von dem Auferstandenen selber, zu dem er sagt, er ist die Zukunft. Er. Nun sagt man ja, ich meine, das ist ein fetter Satz, ja nun, aber ist Christus auferweckt worden von den Toten als erster unter denen, die gestorben sind, entschlafen sind? Das ist eine steile Behauptung. Ist das jetzt Christentum, dass wir unmögliche Behauptungen einfach jetzt kopfnickend abnicken und sagen, ja, das glauben wir, kann man zwar nicht glauben. Nein. Paulus hat schon vorher gesagt, was ich euch hier behaupte und sage, hat Hand und Fuß. Lesen wir, was er vorher im gleichen Kapitel 15 von Vers 3 an schreibt. Denn als erstes, habt ihr es da, ja? Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und jetzt kommt das älteste Bekenntnis der christlichen Gemeinde. Paulus hat es auch empfangen, nachdem er Christus begegnet ist und gibt es so weiter. Worin besteht es? Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, also so wie in der Heiligen Schrift im Alten Testament angekündigt. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist der aramäische Name für Petrus, Fels, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, also dem Bruder Jesu, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde dann war, nicht zu verwechseln mit dem Jakobus aus dem Zwölferkreis, also von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt allein von allen ist er auch von mir, als, sagt Paulus, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Was ist die Logik? Die Logik ist so, Jesus, der Auferstandene, hat sich gegen alle Zweifel der Jünger durchgesetzt und ist an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, verschiedenen Menschen erschienen, begegnet. Wir lesen das zum Teil in den Evangelien, aber von den 500, von denen ja auf einmal berichten die Evangelien gar nicht. Und Paulus sagt ausdrücklich, von denen sind schon einige gestorben, aber etliche leben noch. Unterton, könnt ihr hingehen, könnt ihr denen mal auf den Zahn fühlen. Ist diese Liste von Zeugen jetzt ein Beweis? Nein, es ist kein Beweis, aber es ist ein Indiz. Indizien zeigen darauf hin. Eins, man kann die Auferstehung für Fake halten, für Märchen, religiöse Mythos oder so. Aber eins kann man nicht sagen, dass die Zeugen des Neuen Testamentes gemeint hatten, das darf man nicht so, das muss man im übertragenen Sinne sehen. Nein, sie haben gesagt, es gibt eine unumkehrbare Begründungsreihenfolge. Zuerst war die Schöpfungstat Gottes an der Leiche des gekreuzigten Jesus, den er auferweckt hatte und verwandelte hinein in die Wirklichkeit Gottes. Es war ja keine Wiederbelebung eines Toten, wie sie heute passieren in Kliniken. Was wir heute erleben, Gott sei Dank, was oft passiert, ist ja Urlaub vom Tod. Wer da reanimiert wird, wiederbelebt wird, der lebt dann hoffentlich ein paar Monate, ein paar Jahre und dann wird er sterben. Das kennen wir und das ist wunderbar genug. Auch alle die Toten, die Jesus vorher aufgeweckt hat, Zeichen Lazarus und der junge Mann in Nain, sind ja alle wieder gestorben. Das heißt, das war alles Wiederbelebung, Urlaub vom Tod, aber es war keine grundsätzliche Durchbrechung der Todesgrenze. Die Auferweckung von Jesus ist etwas grundsätzlich anderes, ist etwas Einzigartiges, Unvergleichliches Geschehen. Deshalb begreifen wir es so schwer. Weil wir Menschen alles nur verstehen, wo es auch Parallelen gibt. Das hatten wir schon mal, das haben wir noch. Das ist am besten, wenn wir es noch im Selbst, im Labor nachvollziehen können und wiederholen können, dann sagen wir, ah, ja, das gibt es, das haben wir auch. Das nennt man Analogie. Also es gibt eine Parallele. Nein, die Auferweckung von Jesus ist ohne Parallele. Der zweite Akt dieser Auferstehung wird kommen, wenn Jesus wiederkommt und die Toten aus den Gräbern ruft und alle auferstehen werden und vor dem Richter Jesus im Weltgericht erscheinen und ihr Urteil empfangen über ihr Leben. Und wenn er den neuen Himmel und die neue Erde schafft, in der es kein Leid und keine Tränen, keine Sünde, keine Lüge mehr gibt und er die Tränen abwischen wird. Das ist die Fortsetzung. Und Paulus sagt, die Auferstehung von Jesus ist ein Schöpfungsakt Gottes, tatsächlich geschehen. Und daraus entsteht Schritt für Schritt mühevoll der Glaube der Jünger. Lest die Auferstehungsgeschichten, wie sie gezweifelt haben. Und wie er mühselig sich durchsetzt gegen den Zweifel seiner Jünger, bis sie kapieren, erlebt. Wir können es nicht verstehen, wir wollten es nicht glauben, erlebt. Und nicht weil in unserem Glauben, sondern trotz unserer Zweifel, weil Gott ihn auferweckt hat. Und aus diesem Glauben, dass er daran wächst, der sich auf die Tatsache der Auferweckung begründet, wächst dann die Verkündigung und sie gehen weiter. Zuerst sind es die Frauen, die sagen, das Grab ist leer, Jesus ist uns begegnet. So, das ist das Verständnis des Neuen Testamentes von der Auferweckung. Und das, die Auferweckung von Jesus, das sollten wir uns heute feiern, vergegenwärtigen, hat drei Bedeutungen. Und alle drei Bedeutungen hat Paulus in 1. Korinther 15 beschrieben. Die erste Bedeutung der Auferstehung ist rückwärtsgewandt. Als Jesus, Gott Jesus auferweckt, bestätigt er Jesus. Jedes Wort, das er gesagt hat, ist Gottes Wort. Jede Tat, die er getan hat, ist Gottes Tat. Und erst recht sein Leiden und Sterben am Kreuz, was ihr als die totale Niederlage und die Pleite angesehen habt, ist die stärkste Allmachtstat der Liebe Gottes ever. Gott wird Mensch, der Weltrichter trägt unser Gericht stellvertretend. Und dass das so ist, ist nicht die Deutung von irgendwelchen kruden Theologen, die sich das ausdenken, sondern Gott erklärt am Ostermorgen, dieser gekreuzigte Jesus ist die Lösung. Er allein. Ohne ihn gibt es keine Vergebung der Sünden. Das schreibt er den Korinthern. Wenn Christus nicht auferstanden ist, seid ihr noch in euren Sünden. Ist all das Gerede von Vergebung der Schuld. Schwachsinn. Es hängt alles an der Auferstehung von Jesus. In der Vergangenheit eine Bestätigung. Nach vorne zur Zukunft, wird die Zukunft aufgebrochen. Ja, er sagt ja, wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es ja keine Totenauferstehung. Aber die Rechenprobe kannst du auch andersrum machen. Wenn die Toten nicht auferstehen werden, ist auch Jesus nicht auferstanden. Das ist ein und das gleiche Geschehen. Und seitdem Jesus auferstanden ist, beißt da keine Maus mehr einen Faden von ab. Die Auferstehung, da brauchst du nicht dran zu glauben. Wir werden es alle erleben. Niemand muss darüber streiten, ob es ein Gericht Gottes geht. Wir werden alle vor ihm stehen. Und er wird im Weltgericht unsere Würde, unsere Menschenwürde, die er uns verliehen hat, garantieren. Denn wir Menschen als Ebenbild geschaffen, sind die einzigen Geschöpfe im Universum, denen Gott das Recht gibt, auf seine Stimme zu hören und ihm Antwort zu geben. Wort und Wort, Antwort gibt Verantwortung. Wir wollen das gar nicht, wir sind es ja nicht gewesen, es waren immer die Umstände, es waren die anderen. Nein, nein, unsere Würde ist, dass wir verantwortlich sind für unser Leben. Der letzte Akt der Weltgeschichte, Weltgericht, wird ein Akt sein, in dem Gott uns unsere Menschenwürde garantiert. Was hast du gemacht mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe? Ich habe dich gesegnet als Ebenbild Mann und Frau. Macht euch die Erde untertan, plündert sie nicht, pflegt, baut und bewahrt sie, Geschäftsführer Gottes. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Mir sagen manche Leute, schön, dass ihr an Gott glaubt, ich brauche ihn nicht, mir fehlt nichts. Dann sage ich, da gratuliere ich Ihnen, dass Sie auch so zurechtkommen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Gott Sie braucht? Wie? Ja, er hat jeden von uns geschaffen als seinen Geschäftsführer. Über diese Welt, über das Leben, das er uns anvertraut hat. Er ist der Eigentümer, wir gehören ihm von der Schöpfung her. Mein Leben gehört mir. Mein Bauch gehört mir, meine Zeit gehört mir, mein Geld gehört mir, meine Gaben gehören mir, alles mehr. Nein, das ist alles gestohlen. Wir gehören Gott. Und wir werden ihm begegnen, alle werden ihm begegnen. Er wird fragen, was hast du gemacht mit dem Leben, das ich dir geschenkt habe? Das ist unsere Würde. Wir müssen darüber nicht streiten. Wir werden es erleben. So wahr Jesus auferstanden ist. Die Zukunft ist offen. Der Durchbruch durch die Todeswand ist vollbracht. Niemand ändert mehr etwas daran. Welcome to the future. Deshalb haben wir diesen Slogan hier in diesem Pavillon der Hoffnung. Stolz und mit Liebe und mit Leidenschaft. Hunderttausenden von Menschen gesagt, von denen die meisten dachten, es ging um Frühling. Wenn wir von Auferstehung reden. Nein, es geht um Auferstehung, um neues Leben in Ewigkeit. Also, zurück eine Bestätigung, nach vorne Durchbruch. Und zum Schluss, was bedeutet es für euch heute? Vergewisserung und Zuversicht. In dem langen Kapitel, das ich Ihnen sehr dringend empfehle zu lesen, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dem langen Kapitel ist der letzte Satz, Satz Nummer 58, der steht da. Sie lesen, sehen ihn jetzt. Und der ist ganz, ganz praktisch für den Alltag. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, weil Christus auferstanden ist und wiederkommen wird und die Toten auferwecken wird, er entfaltet das im ganzen Kapitel. Und jetzt kommt die praktische Nutzanwendung für den Alltag. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Non frustra, heißt es im Lateinischen. Ja, frustra, nichts vergeblich. Not in vain, nicht vergeblich. Was können wir schon tun in unserem Leben? Ich bin jetzt 83 und das Leben ist so kurz. Und du schaust auf das Leben und sagst, 2, 3 Puzzlestückchen habe ich da zusammenfügen können. Aber ich sehe noch nicht mal das ganze Bild. Macht das eigentlich einen Sinn, Mutter und Vater zu sein, Lehrer, Ingenieur, zu arbeiten in einem Betrieb, in einer Gemeinde, hier in einer im Pavillon? Musik zu machen, hat das alles Sinn? Und da sagt Paulus, alles, was ihr nach dem Willen des auferstandenen Jesus tut, das ist Werk des Herrn. Und wir haben nur kleine Bruchstücke, kleine Puzzleteile. Und wir alle sehen nicht das ganze Bild. Aber wir wissen, er kennt das ganze Bild. Und er sorgt dafür, dass das ganze Bild zusammengelegt wird. Und das gibt uns heute die Kraft und die Zuversicht. Nichts ist für die Katz. Es ist nicht vergeblich. Das ist Osterkraft. Wir haben eine Zeit, die ist schwer. Niemand weiß die Lösung der Probleme, die im Augenblick uns um die Ohren fliegen. Niemand weiß es. Deshalb werden allzu viele heute Beute von Leuten, die Leute belügen mit billigen Lösungen, die alle nicht stimmen. Das ist eine gefährliche Zeit. In dieser Zeit brauchen wir Hoffnungsmenschen, die ihre Hoffnung nicht auf den Frühling setzen, sondern auf den auferstandenen Jesus, der am Kreuz die Lasten getragen hat. und der die Zukunft geöffnet hat. Welcome to the future. Ich bin stolz, dass ich jetzt so alt bin. Hätte nicht gedacht, als ich hier rumgelaufen bin mit meiner Frau vor 24 Jahren, dass ich so alt werde. Aber ich sage Ihnen heute, ich freue mich, dass die Zukunft offen ist. Und ich bin so gespannt darauf, wie es sein wird, wenn ich hier die Augen schließe und der Herr mir die Augen meiner Seele öffnet und ich ihn sehe in Herrlichkeit. Und ich sehe das große Schild. Welcome to the future. Und ich wünsche Ihnen, Junge und Alte, dass wir nicht nostalgisch und nach hinten gucken. Ja, wir sind dankbar über die Geschichten im Wahl damals. Aber Nostalgie, sentimentales damals Träumen hat in unserem Leben nie Platz gehabt. Wir schauen nach vorne. Unser Herr kommt. Der Gruß der Christen heißt Maranatha. Unser Herr kommt. Und ich wünsche Ihnen diese Osterfreude. Ich würde mich freuen, wenn Sie sie mit mir teilen können. Dann lassen Sie mich das hören, wenn es in Tausenden von Ostergottesdiensten heute erschallt. Der Herr ist auferstanden. Amen, Halleluja.